Ja, wir wollen heute in das Thema eintauchen, ein Grund zum Feiern. Darum geht es heute. Und wenn man so Feiern plant oder daran denkt, wie sind Feiern so und was gibt es da alles zu tun, und was sind so die komplizierteren Punkte daran, da gibt es vielleicht verschiedene Themen. Ja, das kann irgendwie sein der Ort oder die Deko oder irgendwie ein Motiv oder sowas, das Essen. Es gibt viele komplizierte Sachen, aber wenn ich so an unsere Hochzeit denke, an meine Hochzeit denke, dann war so eine der komplizierteren Sachen tatsächlich die Gästeliste. Kennt man ja vielleicht auch von dem 50. Geburtstag oder anderen Anlässen. Irgendwie so die Frage, lade ich jetzt den Kollegen ein, mit dem ich immer Kaffee trinke und den ich mag, aber mit dem man sich noch nicht so oft gesehen hat. Oder ist es dann doch eher die entfernte Verwandte, die man jetzt schon seit 10 Jahren nicht mehr gesehen hat. Lauter solche Entscheidungen, die man da zu treffen hat, weil man ja irgendwo durch Budget, durch Räumlichkeiten begrenzt ist. Und dann irgendwie gucken muss, wer ist denn jetzt mir wirklich am wichtigsten? Und das ist halt unangenehm, weil man dabei Leute anfängt, auf einmal nach Wichtigkeit zu sortieren. Und ich glaube, das machen wir eigentlich recht ungern oder vermeiden das im Normalfall eigentlich eher, dass man irgendwie so ein Statement abgibt, wer ist mir denn nachher wichtig? Gästelisten sind bei Feiern immer irgendwo exklusiv. Irgendjemand steht nachher leider nicht drauf und manche stehen haben das Privileg, dann doch aufzutauchen. Und ich glaube, diese Exklusivität von Feiern und Festen, das kann uns natürlich sehr ehren, wenn wir sagen, hey, ich bin eigentlich bei jeder Feier, bei jeder Party eingeladen, wenn jemand Geburtstag hat, bin ich ein gern gesehener Gast, dann ist es natürlich toll für einen, weil man denkt, boah, ich bin wichtig. Aber wenn man nicht eingeladen wurde, obwohl man meinte die Gastgeberin, den Gastgeber irgendwie zu kennen, irgendwie sich doch nahe zu stehen, dann kann das halt auch verletzen, weil man sagt, oh, war ich denn jetzt nicht wichtig genug? Und heute Morgen, so ein bisschen die Frage mit dem Grund zum Feiern, und ist eigentlich so ein bisschen, wie ist das bei Gott? Gibt es bei Gott sowas wie eine Gästeliste? Welche Maßstäbe hat eigentlich Gott, um mit uns zu feiern? Und ich möchte dazu ein Gleichnis vorlesen, das wirkt auf den ersten Blick nicht so feierlich, keine Sorge, ich glaube, wir finden da ein paar gute Gedanken drin, die wir heute Morgen uns mitnehmen können. Das Gleichnis steht in Lukas 14, ich lese das uns einmal vor aus der Basisbibel. Lukas 14, die Verse 15 bis 24. Es ist das vielleicht nochmal zum Setting, es ist ein Festmahl, Jesus ist selber zu Gast, wie im Video gesagt, er nutzte Feste auch als Anlass für eigene Themen und er ist bei einem Sabbatmahl mit den Pharisäern. Und sie unterhalten sich so ein bisschen hin und her, es geht um das Himmelreich, das Reich Gottes und dann folgende Situation. Als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus: Glückselig ist, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Jesus antwortete: Ein Mann veranstaltete ein großes Festessen und lud viele Gäste ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener los und ließ den Gästen sagen: Kommt, jetzt ist alles bereit. Aber einer nach dem anderen entschuldigte sich. Der erste sagte zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft. Jetzt muss ich unbedingt gehen und ihn begutachten. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen. Bitte entschuldige mich. Und wieder ein anderer sagte: Ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener: Lauf schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt. Bring die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten hierher. Bald darauf meldete der Diener: Herr, dein Befehl ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu ihm: Geh hinaus aus der Stadt, auf die Landstraßen und an die Zäune. Dränge die Leute, dort herzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn das sage ich euch, keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festessen teilnehmen. Lukas 14, das Gleichnis vom großen Gastmahl Gottes, ist vielleicht ein bisschen Kann ein bisschen ängstigen, wenn man es so liest. Vielleicht hat man aber auch ein paar positive Gefühle. Ich glaube, man kann das ganz unterschiedlich hören und lesen. Ein Grund zum Feiern, darum geht es heute. Wie passt das zum Gleichnis? Naja, ich glaube, die Kernaussage in diesem Gleichnis ist eben folgende. Der Grund zum Feiern hat was damit zu tun, dass die Letzten zu den Ersten werden. Die Letzten werden die Ersten. Bekanntes Bibelwort, auch ein Sprichwort. Und drei Punkte dazu, die wir uns heute eben angucken wollen, zu diesem Thema und mit diesem Kerngedanken, die Letzten werden die Ersten. Bei Gott ist es eben nicht so, dass es eine exklusive Gästeliste gibt, wo manche Leute ganz oben stehen und manche Leute unten landen, sondern es ist anders. Und wie kommt es dazu? Erster Gedanke, Erster ist kein Status, den man einfach automatisch hat. Es gehört nicht einfach irgendeiner Gruppe exklusiv. Wir sehen hier im Gleichnis einen reichen Gastgeber, der seine wohlhabenden Freunde einlädt. Wir erfahren hier nur von dreien, so quasi repräsentativ. Woher wissen wir, dass die reich sind? Naja, damals die Leute waren ärmer, ja, das ist Galiläa oder Judäa, jüdische Provinzen. Und es ist eben so, die Leute, die dort leben, sind im Durchschnitt arm, haben nicht viel. Das heißt, wenn man als Hausherr jetzt sagt, hey, ich kann einen Dienstboten losschicken oder die Freunde, die sagen, hey, ich habe Ochsengespanne, ich habe Felder, die ich kaufen muss, dann weiß man, es ist platziert in der Oberschicht damals. Also ein reicher Gastgeber feiert ein Fest und jetzt geschieht quasi das Unerwartete. Ja, alle Freunde haben eigentlich zugesagt, sind eingeladen, aber sie nehmen eben nicht an der Feier teil, sie kommen nicht. Und wir merken, obwohl diese Aussagen, diese Entschuldigung irgendwie vielleicht plausibel wirken oder man sagt, ja, kann man ja verstehen, merkt man, der Gastgeber ist eben zornig und lädt sie aus und sucht neue Freunde. Man merkt, diese Absagen sind ein Beziehungsbruch. Und das ist vielleicht so ein bisschen, wenn man das heute vielleicht sich vergegenwärtigen möchte. Ja, man feiert einen runden Geburtstag, man hat eine tolle Feier und man lädt natürlich viele Leute ein und manche können ja immer nicht. Man kann so 10% wahrscheinlich werden krank oder haben irgendwas anderes Wichtiges. Aber stellt euch vor, ihr ladet eure besten Freunde ein. Monate vorher sagt, ihr müsst unbedingt dabei sein, ich habe ein tolles, wichtiges Fest geplant. Und dann kommt an demselben Tag eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht zu euch und es wird abgesagt. Hey, ich habe gerade einen neuen Audi bekommen und den muss ich heute mal Probe fahren. Oder ihr sagt, naja, ich renoviere gerade meine Wohnung, ja, und jetzt heute muss ich tapezieren. Oder ich mache meinen Städtetrip nach Venedig, sorry, geht nicht, dieses Wochenende war noch frei. Wahrscheinlich würde man auch stutzen und sich fragen, Moment mal, natürlich, Absagen sind schon okay, aber meine besten Freunde am selben Tag mit diesen Gründen, man hätte wahrscheinlich ein Fragezeichen. Und das ist auch das, was wir eben im Gleichnis sehen. Die Freunde von dem Gastgeber, die sagen ab, die stehen eigentlich ganz oben auf der Gästeliste, sind die, die er ausgesucht hat, aber sie sehen den Wert der Einladung nicht. Andere Dinge, andere Alltagsfragen sind wichtiger. Was hat das jetzt zu bedeuten? Ich glaube, der Schlüssel zum Gleichnis sind die Leute, denen Jesus es erzählt. Ja, er hat es ja nicht direkt uns erzählt, er steht ja nicht hier im 21. Jahrhundert auf einer Bühne und erzählt das Gleichnis, sondern er erzählt das eben den Pharisäern, mit denen er am Tisch sitzt. Und wer sind die Pharisäer? Wir wissen es vielleicht schon seit Sonntagsschul- oder Kindergottesdiensttagen. Das sind natürlich religiöses Establishment. Das sind die Leute, die besonders streng ihren Glauben damals ausgelegt haben, die Tradition ernst genommen haben, die besonders gottgläubig waren in ihrer Zeit. Und man könnte sich vorstellen, wie ihr Selbstbild so ein Stück weit dem eines besten Freundes Gottes entspricht. Ich bin doch garantiert bei Gott eingeladen. Ja, ich bin ganz wichtig für Gott. Und ich glaube, das Gleichnis stellt das überhaupt nicht in Frage, dieses Selbstbild. Aber es sagt, hey, Moment mal, es ist ja erstaunlich, dass als die Pharisäer dann Jesus erleben und als ihnen die Gegenwart Gottes so nahe kommt, Jesus durch Galiläa läuft und Leute einlädt, in seine Gemeinschaft zu kommen, ja, mit ihm gemeinsam zu feiern und zusammenzusitzen, dass dann die Pharisäer die sind, die es nicht wirklich interessiert. Die sagen, oh, wir sind sogar ein bisschen ablehnend oder feindselig. Ich glaube, Jesus stellt es nicht in Abrede grundsätzlich, dass sie Gott nahestehen, aber er fordert sie heraus. Er sagt, Erster ist eben kein Status, den man einfach hat, sondern die Einladung Gottes lebt davon, dass man sie annimmt, dass man Gründe zum Feiern wahrnimmt, die Gott einem schenkt. Was passiert, vielleicht jetzt im übertragenen Sinne? Ich glaube, was Jesus hier sagt, ist, hey, ob man das Fest Gottes wahrnimmt, hier und heute, die Einladung Gottes wahrnimmt, hier und heute, jeden Tag neu, ist eine Frage von Lebensprioritäten. Ja, wir haben hier im Gleichnis materiellen Besitz, familiäres Glück, alltägliches Hamsterrad, Sachen, To-Dos, die zu machen sind. Die stehen dem im Weg, dass sie sagen, hey, ich bin bei der Feier Gottes dabei. Ich glaube, Gott lädt uns jeden Tag immer wieder an verschiedenen Punkten ein, innezuhalten und zu sagen, hey, ich möchte die Gegenwart Gottes erleben und spüren. Und da gibt es ganz verschiedene Dinge, vielleicht ein schöner Tag wie heute, wo man sagt, ich gehe raus, ich genieße einfach die Sonne, vielleicht mal durchatmen und nicht von einer Aufgabe zur nächsten hasten, vielleicht einfach Zeit für ein Lied, was man anhört, was einem irgendwie, wo man irgendwie sagt, hey, da spüre ich Gott, da merke ich irgendwas. Ich glaube, es gibt viele solche kleine Momente, kleine Einladungen, wo Gott sagt, hey, du bist so beschäftigt, jetzt ist Zeit, dass du entspannst, weil ich mit dir Gemeinschaft haben möchte, weil ich möchte, dass du dein Leben feiern kannst. Und die Frage ist, drängen sich andere Sachen da eigentlich dazwischen? Von mir kenne ich das ehrlich gesagt, dass man so viele To-Dos und Checklisten hat und so viele Themen. Ah ja, man arbeitet, dann oh, jetzt muss man daheim noch sauber machen, dann hat man noch irgendwelche Anrufe zu machen oder muss ich mal bei der Krankenkasse melden oder was auch immer. Man hat so viele Sachen, die hintereinander kommen, wo man sagt, die sind wichtig und man hat keine Zeit, um sich von Gott einladen zu lassen. Sogar die, die sagen, hey, ich bin jeden Sonntag im Gottesdienst, ich bin immer dabei, ich lese jeden Tag meine Bibel oder was auch immer. Ich glaube, sogar dann ist man nicht davor gefeit. Man ist nicht davor immun, die Einladung Gottes im Alltag zu übersehen. Also, Erster ist kein Status, den man einfach hat. Es lebt davon, dass man die Einladung wahrnimmt. Das ist ein erster Teil. Punkt Nummer zwei. Wieso werden also jetzt Letzte zu Ersten? Wie kommt es dazu? Wir sehen, wie das im Gleichnis läuft. Der Gastgeber schickt seinen Boten nochmal los, der sucht neue Gäste. Die kommen jetzt interessanterweise nicht aus dieser Oberschicht mehr, sondern er geht stattdessen zu den vielleicht politisch für heutige Ohren nicht mehr ganz korrekt ausgedrückt. Jesus schickt die, oder der Hausherr schickt seinen Boten zu den Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten, heißt es. Und das sind Menschen, die leider damals wie heute häufig irgendwo am Rand der Gesellschaft landen. Ja? Und dann im zweiten Schritt, wir haben ja zwei Botengänge, der zweite Schritt geht der Bote raus und holt wildfremde Menschen von außerhalb der Stadt. Es heißt, er soll sich sogar ins Haus reindrängen. Ich glaube, auch diese Erfahrung oder diesem Punkt im Gleichnis entspricht einer Erfahrung im Leben Jesu. Positiv angesprochen werden von seiner Botschaft nämlich Menschen am Rand der Gesellschaft. Das sind genau Menschen, die arm sind, Menschen, die krank sind, Menschen, die unansehnlich sind in der damaligen Zeit, Menschen, die gar nicht zum jüdischen Volk dazugehören damals, Fremde. Das sind Leute, die sind von den Feierlichkeiten der Oberschicht oder von sogar dem Tempelgottesdienst eigentlich ausgeschlossen. Sie stehen gesellschaftlich quasi auf der letzten Sprosse, der untersten Sprosse, und bei Jesus werden sie aber die Ersten. Wir sehen, wie der Wanderprediger Jesus diese Person besonders anzieht. Und was macht er? Er feiert mit ihnen. Man hat, wenn man sich mal das Lukas-Evangelium genau durchliest, ganz, ganz häufig, dass Jesus einfach zu Leuten kommt und mit ihnen isst und feiert. Und man erinnert sich vielleicht an diesen Vers, wo die Pharisäer Jesus vorwerfen, er sei ein Vielfraß und ein Säufer. Ja? Jesus ein Vielfraß und Säufer, weil er so gerne mit diesen Leuten zusammensitzt und feiert. Und ich glaube, es sind genau diese Tischgemeinschaften, wie man die nennt, mit den angeblich Letzten und Allerletzten, wo Jesus sagt, das ist genau nach Gottes Geschmack. Im Gleichnis wirkt das wie eine spontane Wutreaktion. Ja, wenn man so guckt, wie ein eingeschnappter Gastgeber, der sagt, oh, meine Freunde haben mich versetzt, jetzt versetze ich sie und lade angeblich unwürdige Gäste ein, um die irgendwie zu brüskieren. So wirkt das im Gleichnis auf den ersten Blick. Und die Frage, die ich jetzt hier noch beantworten möchte, ist, heißt das jetzt, dass es auch bei Gott so ist, dass Jesus nur deswegen mit den Armen und den Kranken zusammen war, weil die Pharisäer nicht wollten? Sind diese Leute Ersatzgäste? Ich glaube nicht. Ich glaube einmal nicht, dass es zu Gott passt, dass er irgendwie sagt, ich möchte die ersten Gäste hier brüskieren, denn Gott begegnet uns ja auch im Gleichnis vom barmherzigen Vater oder verlorenen Sohn, dass er allen nachgeht. Und Jesus selbst kommt aus der armen Landbevölkerung. Der ist selber nicht wohlhabend damals gewesen, sondern er kommt selber aus dieser Gruppe von Leuten, die eher unten in der Gesellschaft stehen. Ich glaube, er hat ein echtes Herz für die Armen. Aber ich glaube, wenn man genau hinguckt, passt diese Idee mit, oh, das sind nur Ersatzgäste, auch gar nicht ins Gleichnis. Am Anfang, wenn man es genau liest, sieht man, hey, das Festessen vom Gastgeber wirkt wie so ein exklusiver Kreis. Drei Leute werden nur genannt. Und dann merken wir aber was Erstaunliches. Ja? Als dann die ersten Gäste absagen und dann neue Gäste dazukommen, merkt man, hey, die armen, verkrüppelten, blinden, gelähmten kommen, setzen sich. Es ist immer noch jede Menge Platz. Und dann geht er raus und lädt alle möglichen Leute aus den anderen Städten von außerhalb ein. Und wir erfahren gar nicht, wie das zu einem Ende kommt, diese Bewegung. Ich glaube, was die einzige Erklärung dafür ist, dieses Fest war nie so gedacht, dass es eine Exklusivveranstaltung ist. Ja, die ersten paar Gäste hätten ja die Tafel dann auch niemals voll gemacht. Ich glaube, die ersten Gäste, ja, die hatten eine ganz privilegierte Stellung. Die waren wichtig. Aber selbst wenn sie jetzt gekommen wären, wenn man sich vorstellt, die wären alle aufgetaucht, es wäre immer noch Platz am Tisch gewesen. Und ich glaube, hätten sie Platz genommen, hätten gesagt, wir lassen uns auf diese Einladung ein, hätten sie gesehen, da sind noch so viele Plätze frei, da passiert was Größeres. Dieses Fest ist größer als gedacht, es gibt keine Zutrittsbeschränkung. Ich glaube, sie hätten etwas Neues und Unerwartetes über den Gastgeber gelernt, nämlich, dass er viel großzügiger ist, als sie es erwartet hätten. Daher die Frage, worum geht es also jetzt bei diesem Gastmahl? Wofür steht das? Ich glaube, es steht für eine Bewegung, die bis heute anhält. Im Neuen Testament ist das Festessen immer wieder ein Bild für das Reich Gottes, für das Himmelreich. Und dieses Reich Gottes war ursprünglich eine ganz alte jüdische Hoffnungsvision. Ja, Hoffnungsvision, dass Gott irgendwie eingreift in die Geschichte, ins Leben. Heute dagegen würde ich sagen, wenn wir Reich Gottes hören oder Himmelreich hören, dann denkt man eben an den Himmel, das Leben nach dem Tod und das ewige Leben. Also wofür steht dieses Festessen? Ich glaube, zu 50% stimmt das. Ja, es geht um Ewigkeit, ja, es geht um den Himmel, aber eben nicht nur. Denn im Gleichnis sagt Jesus ja, das Festessen ist jetzt bereit. Nicht erst irgendwann, nicht erst am Ende des Lebens, jetzt ist es bereit. Ich glaube, wenn man genau hinschaut und sich nochmal vergegenwärtigt, hey, wofür steht diese Hoffnungsvision vom Reich Gottes, dann geht es um was anderes, nämlich die Einflusssphäre von Gott. Und ich glaube, das ist ja nicht erst irgendwann im Jenseits, wo man sagt, oh, eines Tages passiert das mal, sondern Gott hat auch jetzt schon Einfluss. Es ist, wenn man so will, der Himmel auf Erden und der Einbruch, das Einbrechen von der Ewigkeit in die Zeit. Jesus sagt zu den Pharisäern an anderer Stelle, dass das Reich Gottes mitten unter ihnen ist. Ich glaube, Reich Gottes meint also das, was in diesem Leben beginnt, aber Ewigkeitswert hat. Und was ist das jetzt? Was hat diesen Ewigkeitswert? Wenn man sich mal überlegt, wovon kriegt man auch nach 1 Million Jahre nicht genug? Ja, ist auch mal so eine Frage, irgendwie, wie ist Himmel? Wird es einem nicht irgendwann langweilig, wenn man erstmal 1 Million Jahre gelebt hat und dann sagt man, jetzt wäre es doch ganz schön, wenn man seine Ruhe hätte? Keine Ahnung. Ich finde, es kann einem auch ein bisschen, ja, kann man sich ja fragen, wie wird das sein? Ich glaube, die Antwort, das Einzige, was wirklich Ewigkeitswert hat, ist Beziehung. Das Einzige, was wirklich Ewigkeitswert hat, ist Beziehung, Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott, aber auch Gemeinschaft mit den anderen Menschen. Mit den Menschen, mit denen man dieses Leben verbracht hat, die Menschen, die man vielleicht noch nie kennengelernt hat. Es hat was mit Gemeinschaft zu tun. Und ich glaube, deswegen verwendet Jesus dieses Bild vom Fest. Ja, Feste, das sind Momente, die schwerelos, sorglos sind, wo man ganz im Moment ist, wo man verbunden ist, wo man miteinander ist, gemeinsam ist. Feste leben davon, dass man, ja nicht davon, von dem Anlass einfach nur oder von dem guten Essen, sondern sie leben vor allem von denen, mit denen man feiert. Und daher glaube ich, dass dieses Fest Gottes in Gemeinschaft beginnt. Und Gemeinschaft ist natürlich die Gemeinschaft hier, in dieser Welt, wo wir hier zusammenkommen, aber es ist die Vision, dass diese Gemeinschaft sich bis in Ewigkeit fortsetzen wird. Das ist das Fest Gottes. Es beginnt heute und es hält an bis in Ewigkeit. Daher, das Reich Gottes beginnt in der Welt, in diesem Leben und nicht irgendwann. Es wird dort sichtbar, wo eine Gemeinschaft entsteht, die ganz anders ist, wo eben besonders auch die Letzten die Ersten werden. Und ich glaube, dieses Reich Gottes, das ist eben eine Bewegung, die Kreise zieht. Jesus spricht immer und immer wieder davon, in Gleichnissen, wie das Reich Gottes wächst, im Wachstum steht. Ja, es gibt das Gleichnis vom Senfkorn, was gepflanzt wird und wird zu einem großen Baum. Oder vom Sauerteig, wo ein bisschen Hefe den ganzen Teig durchsäuern kann. Man merkt, da ist Dynamik da. Es beginnt mit Jesus, damals in den jüdischen Provinzen im Römischen Reich, ein totales kleines, weltgeschichtlich unbedeutendes Land. Ganz klein und unscheinbar. Aber es zieht bis heute Kreise und ich glaube, auch wir verdanken dem, dass wir hier sitzen. Ich bin überzeugt davon, dass die Gemeinschaft, die hier gestiftet wird, in Hemsbach, in Deutschland, ja, dass die damals ihren Ausgang genommen hat. Ja, wir sehen ja, wie die Boten ausgehen zu den Fremden außerhalb der Stadt. Und ich glaube, das steht eben dafür, dass Menschen von der ganzen Welt, durch alle Kulturen, Nationen, aus allen Milieus heraus, dass die eben Teil des Reiches Gottes werden, Teil dieser Feiergemeinschaft. Und aus dieser alten jüdischen Hoffnung damals ist eine Hoffnung für die ganze Welt geworden. Also unser Grund zum Feiern, warum auch wir heute Morgen hier sitzen, ist, weil Gottes Großzügigkeit letztlich allen Menschen gilt. Auch den Menschen in Deutschland und den Menschen auf allen Kontinenten. Jetzt geht es um die Frage, oh, Reich Gottes, wo passiert das? Wie feiern wir das? Ich glaube, es lädt uns zum Mitmachen ein. Reich Gottes ist nicht im Stillstand, sondern es verwirklicht sich eben. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt für mich in diesem Gleichnis, wo die Letzten die Ersten werden. Und wenn wir uns heute fragen, wo also findet die Feier Gottes statt, dann würde ich sagen, ja, zuerst einmal hier in der Gemeinschaft, in der Kirche, in der Gemeinde. Aber das Reich Gottes ist ja in Bewegung. Und ich glaube, es geht auch heute noch, immer noch dahin, wo angeblich Letzte sind oder Allerletzte. Und wenn wir uns fragen, wo ist das und wen können wir zu dem Fest einladen, mit wem feiern wir zusammen, dann müssen wir eigentlich nur die Augen aufmachen. Welche Menschen in unserer Stadt, in unserem Land, vielleicht auch anderswo auf der Welt, sind heute eigentlich die Letzten? Wollen wir erleben, wie Gott Menschen mit reinnimmt, Menschen mit ihnen zum Feiern bringt, dann müssen wir dahin gehen. Und wenn ich mir ja dann so in Gedanken mehr überlege, wer sind denn jetzt Menschen, die gesellschaftlich die Letzten sind, dann habe ich verschiedene Impulse. Einmal Einsamkeitsepidemie. Hat man vielleicht schon mal gehört, ja, ganz viele Menschen erleben Einsamkeit, sind alleine. Hier in Deutschland und überall in allen industriellen großen Staaten. Es gibt eine Einsamkeitsepidemie. Menschen, die vergessen sind. Ich denke aber auch an jemand wie die obdachlose Frau am Marburger Bahnhof, die sich bei -2 Grad in eine Decke wickelt und draußen schläft. Ja, und das sind Leute, an denen läuft man auch meistens vorbei und guckt am besten gar nicht hin. Ich denke an 5 Millionen Kinder unter 5, die jedes Jahr an sowas wie Durchfall oder Mangelernährung ums Leben kommen. Auch Menschen, die in unserer Lebenswelt oft nicht auftauchen und die auch so ein bisschen vergessen sind. Ich bin davon überzeugt, dass Gott nicht nur will, dass die Menschen, die als die Letzten gelten, gerade so überleben. Gott geht es nicht darum, dass Menschen gerade über die Runden kommen. Ich glaube, Gott möchte, dass Menschen ihr Leben aus vollem Herzen feiern können, weil das bis in Ewigkeit weitergeht. Und ich glaube, wir als Gemeinde, wir sind nicht nur ein Ausdruck davon, hey, das Reich Gottes ist bis zu uns gekommen, sondern ich glaube, wir haben auch die Ehre, dieses Fest zu veranstalten. Ja, wir sind gefragt, wie können wir Menschen mit reinnehmen, dass sie feiern können, dass wir hier als Gemeinde feiern können, dass wir sagen, hey, wenn man hier hinkommt und hat Sorgen und Themen, dann kann man hinkommen und trotzdem sorglos und schwerelos sein. Man kann Menschen finden, die an der Seite von einem stehen. Man hat am Sonntag oder bei anderen Veranstaltungen, man hat diese Unbeschwertheit und erlebt damit heute schon ein Stück vom Himmel auf Erden. Ich glaube, es gibt dafür, wie man das macht, gar kein Patentrezept. Ich glaube, es hat was mit Kreativität zu tun. Wie machen wir das? Wie machen wir das Fest Gottes? Aber ich glaube, wir dürfen den Mut haben zu sagen, hey, für uns ist Gemeinde ein Ort des Feierns. Jesus spricht von einem Festmahl Gottes, nicht von einer traurigen Veranstaltung oder von einer Pflichtveranstaltung oder davon, ja, man sitzt das eben ab miteinander. Nein, es ist ein Fest. Und ein Fest zu gestalten, das ist doch immer was Schönes, was man gemeinsam machen kann. Und dafür möchte Gott uns gewinnen. Lassen wir uns doch von der Großzügigkeit Gottes selbst erfrischen, stärken, aber auch dann inspirieren, aktiv zu werden. Amen. Ich würde jetzt noch ein Gebet sprechen, bevor wir dann auch noch mal musikalisch auf die Predigt antworten. Ja, himmlischer Vater, dein Reich zieht Kreise. Dein Reich, dein Himmelreich passiert hier und jetzt und heute schon. Es zieht Kreise durch alle Kulturen, durch alle Nationen und auch durch alle Gesellschaftsschichten hindurch. Du gehst zu denen, die Letzten sind. Dein Reich Gottes geht immer weiter, zieht immer weitere Kreise, weil an deinem Tisch immer noch ein Platz ist. Hilf uns, dass wir zuerst einmal selbst die Aufmerksamkeit haben, wo du mit uns feiern möchtest, wo du einfach einen Moment mit uns verbringen willst, wo du uns deine Gegenwart schenken willst an einem schönen Augenblick, vielleicht bei einem eigenen Fest, was wir feiern, in der Gemeinschaft hier, im Gottesdienst oder außerhalb. Bitte mach uns die Augen auf und hilf uns, dass wir nicht wie die ersten Gäste sind, die so beschäftigt sind mit allem Möglichen, dass sie es nicht sehen. Ich möchte aber auch darum bitten, dass wir ja am Puls von deinem Reich sind, deinem Himmelsreich, dass wir sagen, hey, wo sind Menschen, die wir mit reinnehmen können? Wo sind Menschen, die wenig zu feiern haben oder nichts zu feiern haben? Und wie kann ihr Leben ein Fest werden? Bitte hilf uns, dass wir deine Großzügigkeit spüren, aber sie auch weitergeben können. Hilf uns, dass dein Himmelreich unser Grund zum Feiern ist. Und dass für uns Gottesdienst und Gemeinschaft und Gemeinde ein Ort ist, wo wir sagen, hey, da haben wir diese Verbundenheit, da haben wir diese Gemeinschaft und da haben wir was zum Feiern. Bring doch den Himmel immer wieder hier auf Erden und schenk uns diesen Vorgeschmack von dem, was ewig bleibt, nämlich dein Fest. Danke, dass wir eingeladen sind. Danke, dass wir mit dabei sind. Danke, dass du uns wolltest, dabei haben wolltest. Danke, dass deine Großzügigkeit uns jeden Morgen neu gilt. Amen.